Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Hui, die Bundeskanzlerin on fire heute, also für ihre Verhältnisse, ne?
Deshalb erwarte ich auch, dass ein solches Vorkommnis sich nicht wiederholt. Ich habe mit Minister Schmidt heute gesprochen.
Und das klingt nur halb so diplomatisch, wie es gemeint ist. Angela Merkel hat ihren Landwirtschaftsminister Christian Schmidt gerügt, wegen seinem Alleingang, ne, bei der Glyphosat-Abstimmung in Brüssel. Ich glaube, sie ist kurz davor, ihr vollstes Vertrauen auszusprechen gegenüber ihm. Ich habe halt schon den ganzen Tag hier gesessen und habe gedacht, ich würde wirklich gerne mal wissen, wie sowas abläuft. Also wenn die beiden sich treffen, Angela Merkel und der Schmidt, wenn die den Typen dann zu sich zitiert. Pascal Fischer ist ja heute Abend auch wieder glücklicherweise bei mir. Und vielleicht können wir mal ein bisschen rumspinnen, Pascal. Ja. Du bist also Schmidt, ich bin Angela Merkel. Klopf mal an meine Tür. Herein.
Grüß Gott, Frau Bundeskanzlerin.
Geschäftsführende Bundeskanzlerin. So viel Zeit muss sein.
Geschäftsführende Bundeskanzlerin, okay. Ich wollte nur sagen, ich wollte die Glyphoko, nicht die GroKo, die Glyphosat-Koalition anstrengen. Ich und Monsanto, wir regieren jetzt.
Die Welt?
Na, Deutschland zuerst. Ich benutze es auch als Parfum. Das gibt uns bei der CSU eben den besonderen Charme.
Okay, also das sind unsere Gedanken zu diesem geheimen Termin. Weiterer Termin von Angela Merkel heute, der Dieselgipfel. Und was da beschlossen worden ist, das erfahrt ihr heute Abend in der Redaktionskonferenz. Sonja Meschkat ist mein Name. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Komma in die Pötte. Wenn man das übersetzt, dann bedeutet das, mach mal hin, Mann. Barbara Hendricks, unsere Umweltministerin von der SPD, die ist ja aktuell eh nicht so richtig super gelaunt wegen der Glyphosat-Entscheidung, ne? Und heute musste sie dann nochmal betonen, dass die Autohersteller doch jetzt auch endlich mal in die Pötte kommen müssen. Heute war der Dieselgipfel im Bundeskanzleramt. Angela Merkel hatte die Vertreter der Städte eingeladen, die am meisten von schmutziger Luft betroffen sind. Denn wenn sich nichts tut in Sachen Stickoxide, dann drohen Fahrverbote und darauf hat nicht nur Angela Merkel keinen Bock. Die Kommunen, die wollen das auch nicht. Was da heute festgezurrt worden ist, das gucken wir uns mal an, zusammen mit unserer Korrespondentin in Berlin, Nadine Lindner. Nadine, was ist denn heute festgelegt, beschlossen worden?
Ja, hallo, guten Abend. Ja, ich habe mir vorhin die Pressekonferenz im Bundeskanzleramt angehört und da gibt es mehrere Sachen, die neu sind. Also neu ist, dass es jetzt ziemlich schnell geht. Die Städte können nämlich schon ab morgen diesen Fonds anzapfen. In diesem Fonds liegen 1 Milliarde Euro drin und das Geld soll jetzt schnell und unbürokratisch an die Städte fließen. Unbürokratisch heißt, sogenannte Lotsen gibt es jetzt als Ansprechpartner und die sollen den Oberbürgermeistern sogar noch beim Beantragen helfen. Allerdings kleine Einschränkung für die Städte, die müssen ein bisschen was selber dazugeben. Stichwort ist Kofinanzierung, wenn man es jetzt so bürokratisch ausdrücken will. Und gute Nachricht wiederum, diese 1 Milliarde Euro, über die ich jetzt spreche, das soll keine Einmalaktion sein. Das soll jetzt noch ein paar Jahre so weitergehen mit dem Geldfluss. Vorausgesetzt, es gibt eine neue Koalition irgendwann mal und diese neue Koalition macht da auch mit. Schön für die Städte ist auch noch, dass sie bereits gestartete oder bereits geplante Projekte dafür jetzt auch noch Geld beantragen können. Das hört sich ein bisschen bürokratisch an, ist aber für die Städte ein wichtiges Detail und ist auch besser so für die Kommunen.
Nimmt das denn jetzt ein bisschen Druck von den Kommunen oder ist der im Endeffekt immer noch da? Also dass die jetzt einfach hingehen und was ändern müssen?
Na, der Druck auf die Kommunen, der ist schon ziemlich groß. Also wenn man sich anschaut, Stuttgart, Düsseldorf, München, das sind jetzt eigentlich so die Sorgenkinder, / Negativbeispiele, da gibt es schon Gerichtsentscheide von quasi unteren Instanzen, die sagen, dass das Einzige, was eigentlich wirklich wirkt, um die Stickoxid-Grenzwerte einzuhalten, sind Fahrverbote. Das gilt zum Beispiel für Düsseldorf. Und am 22. Februar muss das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheiden, ob das jetzt rechtlich zulässig ist oder nicht. Und das könnte nach Ansicht von vielen Experten der entscheidende Schritt dann in die ein oder andere Richtung sein. Und wenn man sich das jetzt nochmal vor Augen führt, Fahrverbote für alte Diesel, das heißt, die werden einfach ausgesperrt. Privatleute mit älteren Dieselfahrzeugen, die können nicht mehr zur Arbeit, Krankenschwestern zum Beispiel oder auch Radioredakteure könnten da nicht mehr fahren, Handwerker mit Lieferwägen. Was ist eigentlich mit denen? Und wenn man sich jetzt nochmal die Grenzwerte anschaut, das Umweltbundesamt hat das heute Morgen veröffentlicht, im Vergleich zum vergangenen Jahr sind auch dieses Jahr die Stickoxidwerte eigentlich nicht wirklich besser geworden. Die Überschreitung gibt es nach wie vor, die Tendenz gibt es nicht. Das heißt, man hat jetzt diese 3 Monate Zeit bis zur Entscheidung von Leipzig und man hofft jetzt so ein bisschen, dass mit diesem Maßnahmenpaket sich das Leipziger Gericht milde stimmen lässt, keine Fahrverbote verhängt. Aber ich persönlich bin da ziemlich skeptisch.
Dann lass uns noch mal auf das Geld gucken, das ja dann fließen soll, das zur Verfügung stehen soll. Also wie geht es jetzt konkret weiter? Was würde passieren mit diesem Geld, das die Bundesregierung zur Verfügung stellt?
Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, nur relativ kurz. Der Nahverkehr soll besser werden, mehr Leute, die mit Bus und Bahn fahren, mehr kommunale Fahrzeuge für Behörden, die mit Elektroantrieb unterwegs sind, zum Beispiel so für Grünflächen, Ämter auf den Friedhöfen und so weiter. Mooswände zum Luftfiltern, da überlegt man. Oder zum Beispiel auch digitale Verkehrsleitsysteme, also das heißt auf Deutsch, Autofahrer sollen in der Stadt durch digitale Helfer schneller einen Parkplatz finden und halt nicht mehr unendliche Schleifen dann durch die Innenstadt fahren. Und alte Dieselbusse sollen so umgebaut werden, dass sie weniger Stickoxid ausstoßen oder halt gleich ganz durch Elektrobusse ersetzt werden.
Was ist denn eigentlich mit den Autoherstellern? Also ich meine, Frau Hendricks hat schon gesagt, die sollen jetzt auch endlich mal in die Pötte kommen. Kommen die denn mal in die Pötte?
Die waren heute eigentlich der große weiße Elefant bei diesem Treffen. Die waren nicht eingeladen, aber trotzdem natürlich total präsent bei diesem Treffen. 2 wichtige Fragen gibt es da. Erstens, wie können alte Diesel-Pkw technisch so nachgerüstet werden, dass sie vielleicht doch weiterfahren können? Was kostet das? Wie wirkungsvoll ist das? Und Dieter Reiter, der Oberbürgermeister von München, also eins der Sorgenkinderstädte, der ist eigentlich ziemlich sauer auf die Autobauer.
Wir müssen, glaube ich, der Automobilindustrie noch mal ganz deutlich machen, dass entweder freiwillig oder durch gesetzgeberische Verpflichtungen jetzt umgehend eine möglichst wirkungsvolle Nachrüstung der älteren Dieselfahrzeuge, soweit es technisch geht, erfolgen muss.
Es gibt eine Studie unter anderem durchs Bundesverkehrsministerium. Die Ergebnisse sollen im Dezember kommen, im Januar öffentlich gemacht werden. Vielleicht weiß man dann mehr. Und 2. Thema, in die Pötte kommen. Es gibt immer noch keine deutschen Hersteller, die wirklich überzeugende Elektrobusse oder Elektrotaxen anbieten. Und da hofft jetzt die Bundesregierung, dass jetzt, wo quasi über Nacht mit diesem ganzen Geld so eine stabile Nachfrage geschaffen wurde, dass jetzt der Markt da ist und dass jetzt halt auch endlich mal die Produkte von den deutschen Herstellern dann auch kommen.
Heute war der Dieselgipfel im Bundeskanzleramt. Was dabei rumgekommen ist, Infos und Hintergründe dazu von unserer Korrespondentin aus Berlin, Nadine Lindner.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Die Erde ist ja bald von uns ausgelaugt. Ne? Ihr bekommt das jeden Tag selber mit. Wir verbrauchen einfach zu viele Rohstoffe. Es wird also Zeit, den Wohnort zu wechseln. Planethopping. Ja? Wo könnten wir hinhoppen? Zum Mars zum Beispiel. Jetzt passen in so eine Rakete ja nur eine begrenzte Anzahl von Möhrchen, Tomaten und Gürkchen zum Futtern. Dann wäre es auch eigentlich schlauer, wenn man das ganze Zeug direkt auf dem Mars selber anbaut und züchtet. Dafür braucht man natürlich die geeignete Erde und die wiederum machen die Regenwürmer, also die machen die schön, die Erde. Niederländische Forscher haben jetzt einen Durchbruch erzielt und zwar auf marsähnlichem Bodenmaterial haben sich Regenwürmer sogar fortgepflanzt. Pascal Fischer, unser Deutschlandfunk-Nova-Reporter, erklär uns das doch bitte mal ein bisschen ausführlicher. Also welchen Platz nehmen Regenwürmer auf dem Mars für zukünftige Marskolonien ein?
Ja, das ist in der Tat ein komplexes Thema. Das geht so Richtung Ökosystem, das man sich dann sozusagen erschafft. Terraforming kennt man ja aus Science-Fiction-Filmen vielleicht. Was man schon kann, ist Folgendes: auf dem Mars Bodenpflanzen gedeihen lassen. Das hat das Team um Viga Warmelink von der Uni Wageningen in Holland schon seit 2013 geschafft, im Projekt Essen für den Mars und den Mond. Die bauen also auf so, ja, ziemlich kargem Geröll, Erbsen, Rettich, Rucola oder auch Karotten und Kresse an.
Und dieser Marsboden oder dieses Imitat vom Marsboden, wo kommt der her?
Dafür nehmen die so ähnliches Zeug. Das ist dann Vulkangeröll aus Hawaii, schickt denen die NASA. Du tust dann Gülle drauf, die Pflanzen gedeihen, aber naja, damit hättest du erstmal nur 2 Ernten höchstens.
Okay, und dann kommt der Regenwurm ins Spiel, oder wie? Der soll jetzt Erde machen.
Ja, genau. Der nimmt ja zum Beispiel abgestorbene Blätter von den alten Pflanzen, futtert die. Und dann zusammen mit dem Geröll kriecht er da satt unter die Erde, scheidet da was aus und das verarbeiten dann Bakterien wiederum und da ziehen die Pflanzen dann Nährstoffe raus.
Und den braucht man natürlich, damit die Pflanzen wachsen können. Okay, die Frage ist jetzt, kann der Wurm auch den Marsboden verdauen oder dem nutzen?
Ja, und das kann der, genau. Der Rucola im Versuch, um den es eigentlich ging, der ist schon mal herrlich gewachsen. Und dann kam eben die kleine Sensation zum Schluss. Viga Warmelink und sein Team haben am Ende des Versuchs so 2 Babywürmchen in der Testerde gefunden.
Wir waren total überrascht. Die Bodenbestandteile haben ja scharfe Kanten. Die Steinchen werden nicht von Wind und Wetter rundgeschliffen wie auf der Erde. Ein Wurm könnte innere Blutungen kriegen. Es ist, als würden wir Glassplitter essen. Wir dachten, hoffentlich überleben die Würmer. Aber sie haben das geliebt und sogar Babywürmer bekommen.
Babywürmer, es klingt wirklich mega niedlich.
Ja, sah wohl auch so aus. Ein weiteres Hindernis ist ja auch, Schwermetalle sind in so einem Boden auf dem Mars. Cadmium, Arsen, Blei. Und auch das haben die Würmer verdaut und überlebt.
Du hast ja gerade schon angesprochen Terraforming, ne? Ist das das Ziel, wirklich eine Pflanzenwelt, eine Biosphäre auf dem Mars aufzubauen? Also ja, im Prinzip wie eine zweite Erde?
Ja, schön wär's natürlich. Prinzipiell können ja Pflanzen diesen Sauerstoff dann liefern, wenn man die da anbauen würde mit dieser Erde. Aber Viga Warmelink hat mir gesagt, die Atmosphäre würde einfach ins All entwischen. Und ohnehin hat der Mars ja kein Magnetfeld, das uns dann wiederum vor Sonnenpartikeln schützt. Ein planetengroßes Magnetfeld irgendwie schaffen, also das weiß auch Elon Musk nicht oder die NASA, wie man das im Augenblick so machen sollte. Außerdem ist es im Mittel auch minus 55 Grad Celsius kalt auf dem Mars.
Die Lösung lautet, eine Plantage unter Tage oder in einer Höhle zu bauen, auf jeden Fall drinnen. So hat man eine kontrollierte Umgebung mit erdähnlicher Temperatur und erdähnlichem Luftdruck. Trotzdem nutzt man so viel, wie schon da ist auf dem Mars.
Und das ist zum Beispiel Wasser, denn das gibt's da reichlich natürlich als Eis.
Dann ist das eine Marskolonie voll Veganer, also wenn da keine Menschenfresser mit an Bord sind. Könnte man die Würmer nicht auch essen, theoretisch, praktisch?
Ja, Viga Warmelink hat mir gesagt, ja klar, natürlich muss man dann dieses kleine spitze Geröll erstmal aus dem Wurmdarm rauskriegen.
Das ist natürlich immer möglich. Im Prinzip kann man die essen. Man muss sie dann säubern. Die müssten sich natürlich ordentlich vermehren dafür, aber das ist machbar, denke ich.
Also Wurmburger auf dem Mars sind denkbar.
Der arme Babywurm wird dann so ausgequetscht. Ist auch keine schöne Vorstellung. So, wir sind einen Schritt weiter auf dem Weg zur Marskolonie. Du kannst ruhig lachen über meinen Gedanken, lieber Pascal. Regenwürmer vermehren sich in marsähnlichen Böden. Das haben Wissenschaftler aus den Niederlanden jetzt entdeckt.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Es sind Hunderttausende von Touristen unterwegs und dann überlegt sich dieser Vulkan doch tatsächlich, dass er vielleicht ausbrechen möchte. Es ist Hochsaison auf Bali und im Osten der Insel brodelt der Vulkan Agung vor sich hin. Das hat sich in den vergangenen Wochen so langsam aber sicher gesteigert. Die Aschewolke, die er jetzt schon seit einiger Zeit rausspuckt, ist so bis zu 3 Kilometer hoch. 100.000 Menschen sind dazu aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen. Der internationale Flughafen ist gesperrt. Neben den Einheimischen sitzen ungefähr auch 60.000 Touristen fest. Und Christoph Schulz ist einer von ihnen. Christoph ist 28, der reist gerade um die Welt, um Müll aufzusammeln. Und ich konnte vor der Sendung mit ihm sprechen auf Bali und zwar darüber, wie die Lage aktuell ist. Also er ist im Moment nicht in der Nähe vom Vulkan, sondern etwas weiter weg. Wo genau?
Also ich bin jetzt heute nach Canggu weitergefahren. Das ist im Südwesten von Bali und war vorher in Ubud. Also da war ich noch ein bisschen dichter am Vulkan. Jetzt bin ich noch ein bisschen weiter weg.
Und du bist weiter weggefahren, weil du dir gedacht hast, was soll ich jetzt in Ubud rumhängen? Dann gucke ich mir lieber noch was an. Oder hatte das tatsächlich auch so einen Sicherheitsaspekt für dich?
Nein, es hatte überhaupt keinen Sicherheitsaspekt. Also ich sag mal, in dem dichten Umkreis herrscht vielleicht irgendwie in Ansätzen Panik oder sowas ähnliches, aber in Ubud zum Beispiel ist keine Panik gewesen oder so. Für mich war das sowieso auf dem Plan, nach Canggu zu fahren und deswegen bin ich jetzt heute Morgen von Ubud rübergefahren und es hatte überhaupt keine gar keinen Sicherheitshintergrund oder so.
Das heißt, wenn du sagst, du hattest sowieso vor, noch dahin weiterzufahren, für dich ist das also jetzt gar nicht schlimm, dass du im Moment nicht von Bali wegkommst oder hattest du das vor? Wolltest du eigentlich wieder zurückreisen nach Deutschland jetzt?
Also ich werde zurückreisen, oder zumindest ist das der Plan, am 4.12. Aber das ist jetzt noch nicht und ich kann jetzt sowieso nichts machen und kann nur abwarten, ob am 4.12. Ob der Airport überhaupt schon geöffnet hat oder wenn, ob der Flug nicht ausfällt. Das kann ich nur hoffen und deswegen mache ich mir jetzt eigentlich keine Gedanken und warte einfach ab, was am 4.12. ist. Und deswegen setze ich meine Reise so einfach weiter fort, wie ich das geplant hatte, weil der Vulkan mich jetzt nicht beeinträchtigt. Also Bali ist auch groß genug, dass man jetzt trotz eines möglichen totalen Ausbruchs des Vulkans trotzdem sichere Ecken hat.
Du hast ja gerade schon gesagt, dass du die Leute auch jetzt nicht so erlebst, dass sie irgendwie panisch wären oder so. Hast du denn das Gefühl, die Informationen, die man eben so braucht als Einheimischer oder eben auch als Tourist, die wird da gut weitergegeben oder ihr könnt euch informieren, was jetzt gerade so der aktuelle Stand der Dinge ist in Sachen Vulkan?
Eigentlich ist es das Thema Nummer eins, egal mit wem man spricht, ob mit Touristen oder Locals. Also alle reden halt darüber, aber es herrscht keine Panik oder so, aber man hat immer den aktuellen Stand und weiß, was passiert ist. Gerade auch wenn man bei Facebook ein bisschen aktiv ist. Ich bin da in vielen Bali-Gruppen, Communities drinne von einzelnen Städten auf Bali und da wird man dann immer Fotos sehen, wie es aktuell am Agung aussieht und wie die Rauchentwicklung ist und so weiter. So bleibt man immer up to date und diesen Fotos kann man auch vertrauen, da ist nichts gefaked oder so und von daher kann man sich darüber ganz gut informieren, also einfach über die Facebook-Gruppen, weil das sind Leute wie du und ich, die posten dann einfach ihr Foto, was sie morgens gemacht haben und dann wissen alle wieder Bescheid. Und dann gibt es auch noch einen Menschen in der Gruppe oder in den Gruppen, der sich mit Vulkanologie sehr gut auskennt und der postet jeden Tag die Aktivität des Vulkans und dann kann man so ein bisschen nachvollziehen, was da in dem Vulkan so vorgeht.
Mein Eindruck von dir, Christoph, ist jetzt, du wirkst eigentlich relativ entspannt und mein Eindruck ist auch, dass du die anderen Leute, die du jetzt getroffen hast auf Bali, eigentlich auch relativ entspannt mit der Situation noch umgehen, oder?
Richtig, genau. Also ich kann jetzt nicht beurteilen, wie die Situation wirklich direkt vor Ort ist. Aber die Leute, die ich jetzt ab Ubud getroffen bin, und dazu muss ich vielleicht noch sagen, dass ich einen Tag, nachdem die Rauchentwicklung jetzt so richtig stark wurde, einen Tag davor bin ich losgefahren aus Ahmet und das ist ja direkt am Agung und von da bin ich nach Ubud gefahren und zu der Zeit war da halt noch keine Panik, da hat das ein bisschen geraucht und die Leute haben zwar drüber gesprochen, aber nicht die ganze Zeit. Und je weiter man wegkam, desto entspannter sind die Leute natürlich auch, weil es irgendwann einen nicht mehr so richtig betrifft. Und so ist das.
Christoph Schulz ist im Moment unterwegs auf Bali. Dort ist der Flugverkehr eingestellt worden, weil der Vulkan Agung eben sehr aktiv ist. Und Christoph hat uns mal geschildert, wie er die Situation im Moment erlebt. Experten gehen jetzt davon aus, so heißt es, dass die kritische Phase vom Vulkan erreicht ist. Und das bedeutet, dass eben eine Eruption, ein Ausbruch immer wahrscheinlicher wird in der nächsten Zeit, ob das jetzt in den nächsten 2 Stunden oder in den nächsten 2 Tagen sein wird. Das kann aber auch noch niemand ganz genau sagen. Wenn das so ist, werden wir euch natürlich hier in Deutschlandfunk Nova drüber informieren.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Und in der haben wir ja gestern ganz ausführlich schon über den Hambacher Forst gesprochen. Naturschützer und Braunkohlegegner wollen diesen ja uralten Forst erhalten mit diesem uralten Baumbestand. Das Energieunternehmen RWE will ihn weiter roden, um eben an die Braunkohlevorräte ranzukommen in der Region. Und seit gestern ist man dort mit schwerem Gerät unterwegs. Die ersten Bäume und Sträucher sind schon weggesägt worden. Die Aktivisten wiederum haben dann Steine auf RWE-Mitarbeiter und Polizisten geschmissen und jetzt wieder eine neue Wendung in der ganzen Geschichte. Es ist erstmal Schluss mit dem Sägen und zwar per Gerichtsbeschluss. Pascal Fischer, unser Reporter, weiß mehr. Was ist denn da los heute?
Ja, das Oberverwaltungsgericht in Münster hat das heute entschieden. Ab heute Abend 18 Uhr. also jetzt schon einige Zeit, dürfen keine Rodungsarbeiten mehr stattfinden.
Und das wird kontrolliert von wem?
Ja, das ist auch schon wieder so eine Sache. Bei Rodungen werden ja gern mal Fakten geschaffen. Ne? Ist der Baum erstmal weg, dann kann man halt Kohle schürfen oder Landebahnen bauen, was auch immer. Nee, hier muss konkret das Land NRW sicherstellen, dass RWE die Rodungsarbeiten einstellt. Alles muss also ruhen, bis das Oberverwaltungsgericht über eine Beschwerde entschieden hat, und zwar einer Beschwerde des BUND, des Bundes für Umwelt und Naturschutz, gegen einen Beschluss des Verwaltungsgerichts. Das OVG meint, so eine Zwischenentscheidung wie heute, die ist absolut notwendig, um einfach einen effektiven Rechtsschutz in der Materie zu gewährleisten. Ne? Sonst ist der Baum halt weg, dann gibt es nichts mehr zu entscheiden. Sonst wäre eben dieser Kernwald bis Ende Februar weg.
Die Segen schweigen am Hambacher Forst, vorerst zumindest. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Münster heute entschieden. Ein paar Infos dazu von Pascal Fischer.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Altena im Sauerland, das ist eine kleine Stadt, knapp 2000 Einwohner. Und seit gestern Abend ist es der Ort, über den gesprochen wird. Denn Andreas Holstein, der Bürgermeister von Altena, ist gestern Abend angegriffen worden. Ein Mann hat ihn mit einem Messer in den Hals gestochen, als sich Andreas Holstein was zu essen holen wollte. Und er hat diesen Angriff glücklicherweise überlebt. Die Staatsanwaltschaft geht von einem fremdenfeindlichen Motiv aus. Unser Korrespondent Moritz Küpper kann uns mehr zu diesem Fall sagen. Moritz, wie ist dieser Angriff denn passiert?
Also gestern Abend gegen 19.50 Uhr, also 10 vor 8, sei er, also Holstein, in die Imbissbude gegangen, wollte für seine kranke Frau und sich eben einen Döner holen. So hat er es heute zumindest auf dieser Pressekonferenz berichtet. Und dann, ja, dann kam es eben zu dieser Begegnung.
Für mich war auffällig, dass er mich von der Seite an fixierte. Er hat sich dann mit den heute schon presseöffentlichen Worten, sind Sie der Bürgermeister, an mich gewandt, hat dann kommentarlos ein Messer gezogen, hat gesagt, Sie lassen mich verdursten und holen 200 Flüchtlinge nach Altena. Und dann stand er mit dem Messer hinter mir und das Messer war an meinem Hals. Ich habe das dann gegriffen und weggedrückt.
Also 22 Zentimeter lang soll dieses Messer gewesen sein. Dabei hat der Bürgermeister auch die Verletzung am Hals erhalten. Aber zusammen eben mit dem Imbissbesitzer konnte er den Mann dann niederringen. Und als die Polizei dann kam, dann wurde er auch festgenommen. Der Mann soll dann noch gesagt haben, so hat es der Bürgermeister geschildert, er werde sowieso jetzt erschossen werden. Die Staatsanwaltschaft gab am heutigen Mittag dann auch bekannt, dass der 56-jährige Beschuldigte leicht alkoholisiert gewesen sei. Und sie gehe zudem davon aus, dass der Mann psychische Probleme habe, aber auch spontan gehandelt hat, daher auch diese Frage an den Bürgermeister gestellt. Dennoch, an diesem Punkt würden die Ermittlungen noch weitergeführt. Letztendlich aber sei es, so die Staatsanwaltschaft, ein Mordversuch. Er habe in Tötungsabsicht gehandelt.
Warum ist Andreas Holstein denn dann angegriffen worden? Hat das etwas zu tun mit der Flüchtlingspolitik, die er eben betreibt?
Nun ja, es klang ja gerade eben auch schon an in diesem Auszug aus der Pressekonferenz. Andreas Holstein ist ein bundesweit bekannter Bürgermeister, das muss man sagen. Und das will was heißen, denn letztendlich ist er ja sozusagen in Anführungsstrichen nur der Bürgermeister einer kleinen Stadt im Sauerland. 18.000 Einwohner hat Altena. Aber es ist eben eine Stadt, die mehr Flüchtlinge aufgenommen hat, als sie nach dem Verteilschlüssel aufnehmen müsste. Denn der Hintergedanke ist da, damit will man dort den starken Bevölkerungsschwund stoppen. Dazu muss man wissen, Altena ist ja die älteste Stadt in Nordrhein-Westfalen, also von der Demografie her. Und daher wurden da auch vor allem junge Familien aufgenommen. Doch mit seiner schnellen oder auf schnelle Integration angelegten Politik hat sich Holstein eben auch Feinde gemacht, wie eben wohl diesen Mann. Zwar hat die Staatsanwaltschaft bisher keine Erkenntnisse über Verbindungen in die rechtsextreme Szene, aber der Angriff sei eben mit der Flüchtlingspolitik des Bürgermeisters gerechtfertigt worden. Und da gibt es dann eben schon ein fremdenfeindliches Motiv.
Wie will Andreas Holstein denn jetzt reagieren? Hat er das auch erklärt auf der Pressekonferenz?
Ja, er hat ganz klar gemacht, er will weitermachen, sich nicht beirren lassen. Das hat er zumindest heute auch ganz klar so gesagt.
Ich weiß, wofür ich es mache und ich mache es auch weiter. Ich habe gestern Abend allerdings auch 10 Sekunden gebraucht, weil meine Frau mich auch ehrlicherweise immer vor diesem Szenario in den letzten 2 Jahren gewarnt hat, weil auch für meine Familie bedauerlicherweise immer wieder Drohungen vorlagen. Aber genau deshalb werde ich weitermachen und werde mich weiter für Menschen einsetzen, sowohl für geflüchtete Menschen als auch für die Menschen, die vorher schon da waren, als auch für die Menschen, die dazukommen, für sozial Schwache wie für sozial Starke, so wie das die Aufgabe jedes guten Bürgermeisters oder jeder guten Bürgermeisterin ist.
Also das ist schon bewundernswert. Wir erinnern daran, das war wenige Stunden im Grunde genommen nach diesem Angriff. Aber es gab auch in dieser Pressekonferenz die Frage nach mehr Schutz, nach Security, nach Polizeischutz. Und auch da sagte Holstein ganz klar nein. Und weiter, wenn das nötig wäre, müssten wir Bürgermeister und Parlamente auflösen.
Moritz, dann lass uns doch noch mal gucken, welche Fälle hat es denn bisher schon gegeben in Deutschland? Also Kommunalpolitiker, die wegen ihrer Flüchtlingspolitik angegriffen worden sind oder angefeindet?
Also da gab es jede Menge Fälle. Mit Zahlen selber ist das natürlich immer schwierig. Das verteilt sich ja sozusagen über das ganze Land. Aber wenn wir jetzt die letzten 2 Jahre nehmen, da haben wir natürlich vor allem im Herbst 2015 das Attentat auf die damalige Kölner Oberbürgermeisterkandidatin Henriette Reker, was sicherlich noch eigentlich jedem in Erinnerung ist. Und nach allem, was wir jetzt wissen, war das ja in Altena eine ähnliche Konstellation. Nur eben hatte es in Köln einen schlimmeren Ausgang. Henriette Reker lag ja lange im Koma, wurde sozusagen im Koma dann gewählt, hat überlebt und ist heute Kölner Oberbürgermeisterin. Wir hatten einen Fall vom Niederrhein aus Bocholt, wo eben der örtliche SPD-Parteichef aufgegeben hat, weil seine Familie immer Drohungen bekommen hat. Auch in diesem Jahr hat es an anderen Stellen ganz viele Fälle gegeben. Hauptamtliche Politiker, Bundestagsabgeordnete, deren Autos angesteckt wurden, Gullideckel im Wahlkreisbüro gelandet sind, Drohungen an den Wänden. Das betrifft übrigens fast alle politischen Lager, also den Bürgermeister von der CDU, jetzt wie in Altena, aber auch SPD-Politiker. Aber auch es gab einen Fall in Bochum, wo ein junger AfD-Aktivist krankenhausreif geprügelt wurde. Irgendwie hat man schon das Gefühl, dass das zugenommen hat. Und das mag wahrscheinlich auch an dem gesellschaftlichen Klima liegen. Das sagt zumindest NRWs Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU. Und für ihn gibt es da nur ein Mittel.
Wir müssen vor allem denen, die nicht Gewalt persönlich ausüben, aber zur Gewalt aufrufen, die anonym im Netz hetzen, die Fake News verbreiten, die das Zusammenleben von Menschen stören. Wir müssen denen entgegentreten. Wir müssen insgesamt zu einem Klima beitragen, dass jeder, der so hetzt, dass der geächtet ist und dass man, soweit man kann, ihn auch dingfest macht. Denn das ist gleichermaßen strafbar.
Denn die Konsequenzen davon, die hat man dann wohl gestern Abend in Altena sehen können.
Gestern Abend ist Andreas Holstein, der CDU-Bürgermeister von Altena, mit einem Messer angegriffen worden. Offenbar passt dem Täter die Flüchtlingspolitik nicht, für die Andreas Holstein steht. Infos dazu von unserem Korrespondenten Moritz Küpper. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung geführt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Seit dem Spätsommer sind die Läden ja schon voll mit Spekulatius, Lebkuchen und Winterschokokreationen. Nicht nur gefühlt, sondern auch in echt. Die stehen da wirklich schon rum eine ganze Weile. Und wer durch diesen Supermarkt läuft, muss auch natürlich an diesen ganzen Adventskalenderstapeln vorbei oder ihnen ausweichen. Langweilig bis nervig. Der offensichtlich hart umkämpfte Markt, der Adventskalender. Aus Kanada kommt da jetzt was Neues, Frisches mit einem besonderen Aroma. Marihuana-Adventskalender, warum nicht? Online bestellbar. Was ist drin, Pascal Fischer? Das kannst du uns sagen.
Ja, insgesamt 26 Gramm getrocknetes Cannabis. Außen sieht das so schön aus, mit Rentieren verziert und die Farbe. Ja, was ist das? Tannengrün, Hanfgrün? Keine Ahnung. Alles für 130 bis 150 Euro umgerechnet.
Und wer kauft das?
Die Firma
Coast. Ach, verkauft, ja.
Ja,
kaufen können wir später nochmal.
Die Firma Coast to Coast Medicinals verkauft das schon mal, wie der Name schon sagt. Ist eigentlich eher so eine Art Online-Versandhandel für medizinische Produkte. Marihuana unter anderem als Krautpille oder Konzentrat eben.
Und das verkauft sich spitzenmäßig, oder wie?
Ja, auf der Website entschuldigt sich das Unternehmen jetzt schon. Ne? Die Lieferzeit habe sich nochmal um 48 Stunden erhöht. Eine Unternehmenssprecherin sagte, 700 Stück sind verkauft. 2000 weitere Bestellungen müsse man abarbeiten. Die kommen kaum hinterher da. Die Sprecherin sagt, sie hätte höchstens 30 Bestellungen erwartet. Jetzt engagiert sie Freunde und Bekannte, die mithelfen, um das alles zu verschicken und zu verpacken.
Aber also Moment mal, das ist eine Medizinartikelfirma, hast du gesagt. Mhm. Als was verkaufen die das denn? Als Medikament oder was?
Nö, eigentlich nicht. Schon so als Gimmick. Cannabis ist ja in Kanada nur legal für Schmerzpatienten verfügbar beispielsweise. Im Juli 2018, also nächsten Sommer, ja, da geht das dann auch legal als Entspannungsmedikament. Das heißt, noch ist dieser Adventskalender illegal.
Ist ja noch kein Sommer.
Ja, ne, genau. Aber die Polizei hat sich bei der Firma noch nicht gemeldet und die planen jetzt sogar noch berauschende Gimmicks zum Valentinstag oder zu Ostern.
Adventskalender mit Cannabis in Kanada. Die Infos dazu von Pascal Fischer.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Reform bedeutet normalerweise was Gutes, was Fortschrittliches. Wenn man sich die Entwicklung von Polen in den letzten Monaten mal anguckt, ist die Frage, ob die Justizreform, die Polen da umsetzen will, wirklich ein Grund zur Freude ist. Seit dem Sommer gibt es ja Streit darüber zwischen der nationalkonservativen PiS-Regierung und der Opposition. Der Präsident von Polen, Duda, hat vor 2 Monaten sein Veto eingelegt gegen 2 Gesetze, die die polnische Justiz komplett umkrempeln sollten. Heute ist der Justizausschuss des polnischen Parlaments zusammengekommen, um eben über diese Justizreform zu beraten. Und wir sprechen darüber mit unserem Korrespondenten für Polen, Florian Kellermann. Florian, worum ging es denn heute genau bei dieser Sitzung?
Es geht um die Projekte, die der Präsident jetzt eingebracht hat ins Parlament zu dieser Justizreform. Er hat, wie du gesagt hast, Vetos eingelegt gegen 2 Gesetze, gegen die zentralen Gesetze. Und jetzt hat er seine eigenen Gesetze eingebracht. Die sind jetzt sehr lange da im Parlament gelegen, sind nicht beraten worden, weil die Regierungspartei PiS, aus der Duda zwar stammt, aber mit der er sich eben in der Sache so ein bisschen überworfen hat, weil die nicht so begeistert waren über seine Verbesserungsideen. Da hat es Verhandlungen hinter verschlossener Tür gegeben. Man wusste nicht genau, was Duda mit dem PiS-Vorsitzenden Jarosław Kaczynski da so verabredet. Aber das ist heute eben zumindest zum Teil schon klar geworden, weil man jetzt eben sieht, welche Veränderungsvorschläge die PiS in diesem Ausschuss einbringt. Und die werden jetzt eben so, es geht halt heute Morgen begonnen und geht jetzt immer noch, die werden jetzt so nach und nach eben angenommen vom Ausschuss. Die Opposition kann da nichts dagegen machen, weil die PiS die absolute Mehrheit hat. Und die laufen darauf hinaus, dass das Parlament und damit die Politik und die PiS eben erheblichen Einfluss auf die Gerichte bekommen werden.
Kann man denn schon genauer sagen, worauf sich jetzt Duda und die Regierungspartei geeinigt haben?
Ja, das eine Gesetz betrifft den sogenannten Landesjustizrat und das ist ein wichtiges Gremium, das dafür zuständig ist, das bei der Richterernennung eine sehr wichtige Rolle spielt. Und es ging eben um diese Zusammensetzung dieses Gremiums und Duda hatte vorgeschlagen, dass zwar das Parlament die Richter dort wählt in dieses Gremium, in diesen Landesjustizrat, so wie es die PiS auch möchte, aber wenigstens mit einer 3/5-Mehrheit der Stimmen im Parlament, also dass die PiS das nicht alleine machen kann, sondern dass sie die Opposition dazu braucht. Und das ist jetzt mehr oder weniger wieder gekippt worden. Also das ist zwar im ersten Wahlgang noch so, aber wenn dann keine Einigung zustande kommt, dann kann das Parlament eben doch mit der einfachen Mehrheit diese Richter ernennen in diesen Landesjustizrat. Das heißt also letztendlich die PiS wird diese Richter wählen und die können dann wiederum eben Richterstellen besetzen bis hinauf zum obersten Gerichtshof. Und das ist eben der Vorwurf. Hier wird das Gerichtssystem insgesamt politisiert, denn bisher waren es die Richter selber, die Richter ernannt haben, also die Richter ausgewählt haben für die Ernennung.
Was bedeutet das denn jetzt? Also heißt das übersetzt, dass tatsächlich auch die Unabhängigkeit der Justiz in Polen in Gefahr ist?
Ja, das heißt schon, dass er auf jeden Fall eingeschränkt wird, denn zum einen werden die Richter eben bei der Ernennung schon mal politisch ausgesucht und dann wird es auch noch im obersten Gerichtshof eine Disziplinarkammer geben, wo man also dann darüber entscheidet, ob ein Richter zum Beispiel seine Amtspflichten verletzt hat oder nicht. Und wenn dort auch ein politischer Einfluss besteht, dann kann man solche Richter dann auch wieder abberufen. Also man kann quasi schon jetzt den Richtern sagen, passt auf, wir haben euch hier gewählt, jetzt müsst ihr aber auch zumindest in der Richtung entscheiden, die wir für richtig halten. Und schon die Auswahl natürlich der Richter ist eine gewisse Tendenz, denn die PiS wird solche Richter nehmen, die sich bisher als besonders konservativ gezeigt haben, die auch in politisch gefärbten Prozessen eher auf ihrer Seite gestanden haben als auf der Seite der Opposition.
Im Sommer hat das Parlament ja zum ersten Mal diese Justizreform diskutiert. Da haben die Menschen in Polen demonstriert, das haben wir ja hier auch mitbekommen. Wie sieht es denn eigentlich im Moment aus mit Protesten?
Ja, leider kommen die nicht so richtig in Fahrt. Das heißt, es hat einen Versuch gegeben, am Freitag nochmal so eine große Demonstration zu veranstalten, aber es sind nicht viele Leute gekommen. Man hat das Gefühl, sie haben schon resigniert und glauben, der Präsident und die PiS haben sich hier verständigt und da wird es eigentlich keine Möglichkeit mehr geben, das Ganze zu verhindern. Und das ist wohl der Hauptgrund, warum die Menschen ja jetzt gar nicht mehr kommen, wenn so ein Demonstrationsaufruf stattfindet.
Heute ist der Justizausschuss des polnischen Parlaments zusammengekommen mit dem Ergebnis, Polen politisiert weiter seine Justiz. Infos dazu von unserem Korrespondenten aus Polen für Polen, Florian Kellermann.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Drängeln bringt nicht immer was. Man kennt das. Wir warten in einer Autoschlange an einer roten Ampel und schaffen es dann doch nicht mit dem nächsten Schwung über die Kreuzung. Deswegen fahren viele Autofahrer ganz dicht auf den Vordermann auf und hoffen, dass das hilft, um noch über die Ampel zu kommen. Ein Team von US-Forschern und Studenten hat nach einem Test jetzt aber ernüchternde Neuigkeiten. Es spart keine Zeit, im Stau vor der Ampel dicht aufzufahren. Denn der Autofahrer muss warten, bis er mit sicherem Abstand zum Auto davor losfahren kann. Außerdem erhöht das nahe Auffahren die Gefahr von Unfällen. Das Forscherteam hat in einem Versuch verschiedene Abstände ausprobiert und den Verkehrsfluss mit einer Kamera aufgenommen. Allerdings gilt das Ergebnis nur fürs Autofahren. Zu Fuß hilft es laut den Forschern tatsächlich, wenn sich Menschen in einer Schlange möglichst dicht hintereinander anstellen. Sie vermuten, dass das an der geringeren Geschwindigkeit von Fußgängern liegt. Es klingt nach Evolution im Zeitraffer. In Südamerika scheint sich der Schnabel einer Raubvogelart innerhalb weniger Jahre an eine neue Beute anzupassen. Es geht um den südamerikanischen Schneckenmilan. Der galt mal als bedrohte Art, wird aber inzwischen wieder häufiger. Und jüngere Generationen der Vögel haben im Schnitt größere und stärker gebogene Schnäbel. Die helfen ihnen dabei, eine vergleichsweise neue Beute zu verspeisen, eine Apfelschneckenart, die aus Europa nach Südamerika eingeschleppt wurde. Wie Forscher im Fachmagazin Nature Ecology und Evolution berichten, hat also das neue Beuteangebot dazu geführt, dass sich die Anatomie der Schneckenmilane innerhalb von 15 Jahren deutlich verändert hat. Größere Milane mit gebogeneren Schnäbeln gab es zwar schon immer, aber sie haben jetzt Vorteile gegenüber ihren kleineren Verwandten und werden deshalb häufiger. Laut den Forschern könnte das der Beginn eines Evolutionsprozesses sein. Eigentlich will Russland mit seinem neuen Weltraumbahnhof unabhängiger werden. So richtig rund scheinen die Starts von da aber noch nicht zu laufen. Heute Morgen war vom Kosmodrom Vostochny im Osten des Landes eine Sojus-Rakete gestartet mit einem Satelliten. Wie die russische Weltraumbehörde aber meldet, ist der nicht in seiner Ziellaufbahn angekommen. Nach der Ursache wird noch gesucht, aber vermutlich hat eine Raketenstufe nicht planmäßig gezündet. Der Start heute Morgen war erst der zweite vom neuen russischen Weltraumbahnhof. Schon die Premiere vor anderthalb Jahren hatte Negativschlagzeilen gemacht. Damals war ein Raketenstart in letzter Minute verschoben worden, wegen technischer Probleme. Von Vostochny aus will Russland in Zukunft auch bemannte Missionen starten, erstmal zur internationalen Raumstation. Das geht zurzeit nur über den Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan.
Deutschlandfunk Nova.
Gleich werdet ihr von uns eine Geschichte hören und sie beginnt mit einem Video. In diesem Video spielt eine Frau aus Großbritannien die Hauptrolle. Diese Frau ist in Australien unterwegs und sie filmt was und dann gibt es einen Mega-Schreck-Schock-Panik-Moment, denn die Frau wird angegriffen von einer wirklich, ja, unangenehmen Reptilie, einem Krokodil, nämlich ausgerechnet in ihrem Urlaub passiert ihr das. Die ganze Geschichte und was ihr tun müsst, um bei Krokodilattacken heile zu bleiben, unser Reporter Stefan Beuting macht euch noch schlauer.
Australien, im Norden des Bundesstaates Queensland. Kleiner Spaziergang am Flusslauf mit Freundinnen. Ein kleines, amphibisches, im Schlamm hüpfendes Tierchen wird gefilmt. Da kommt von links auf einmal ein Leistenkrokodil. Plötzlich ist es da und genau das ist ihre Spezialität.
Das Krokodil ist ein Lauerjäger. Er schleicht sich an seine Beute heran und kann extremst lautlos, extremst geräuschlos und auch ohne die Wasseroberfläche groß in Bewegung zu setzen, sich annähern, bis es dann eigentlich aus einem kurzen Sprint, einem kurzen Stoß heraus zuschlagen kann und das Beutetier dann erlegt.
Dennis Müller, Zoodirektor in Halle. Damit Herr über das dortige Krokodilhaus und auch selber großer Krokodilfan.
Die Krokodile sind an sich sehr gut auch lernende Tiere, die man sehr gut berechnen kann im Umgang. Bei uns ist die Situation aber auch so, dass wir keine hungrigen Krokodile haben. Wir füttern unsere Krokodile einmal die Woche. Sie kennen ihre Tierpfleger, sind es gewohnt dann auch, dass der fütternde Tierpfleger mit einem Bewacher auf die Anlage tritt. Sehr nett im Umgang. In der Natur ist das schon eine ganz andere Geschichte. Da haben wir es ja dann mit dem Überlebenskampf Kampf zu tun.
Und das Tier aus dem Video wird irgendeine Art von Hunger gehabt haben. Auch wenn die Quellenlage nicht eindeutig ist, die Zahlen der Krokodilangriffe auf Menschen liegt irgendwo zwischen einigen hundert und knapp 1000 pro Jahr.
Die allermeisten Arten sind sowieso eher Fischfresser und scheu. Es gibt einige Arten, die tatsächlich auch am Ufer patrouillieren und dort jagen.
Das tun Nilkrokodile und, wie im Clip gesehen, Leisten- oder Salzwasserkrokodile. Experten sagen liebevoll salty dazu.
In Gegenden, wo das ist, ist man tatsächlich gut beraten, nicht einfach so spazieren zu gehen oder in trübem Wasser baden zu gehen oder in Gewässernähe sich aufzuhalten, das nicht ausdrücklich auch dafür freigegeben ist.
Und genau das hat die Touristin gemacht. Ein Uferspaziergang am trüben Fluss. Glück für sie, dass sie mit einem leicht angekratzten Oberschenkel davonkommt. Das ist mit Blick auf sonstige Krokodilattacken mit Abstand der Best Case. Wenn ein Krokodil einen Menschen angreift, endet das nämlich in mehr als der Hälfte aller Fälle tödlich.
Ich glaube, da kommen so ein bisschen die Urängste auch hoch.
Und das ist völlig verständlich. Natürlich gibt es auch die Bedrohung durch Raubwanzen oder Bandwürmer oder Schlangen. Aber von so einem Krokodil angefallen zu werden, das ist dann nochmal was anderes. Wie schrecklich muss das damals gewesen sein, während des Zweiten Weltkriegs, in den burmesischen Sümpfen, als japanische Truppen gegen Alliierte kämpften, in der Schlacht von Ramry Island.
In der Nacht auf den 20. Februar passierte das Schrecklichste, was jemals ein Kämpfer der Einheit erlebt hatte. Die verstreuten Gewehrschüsse in den dunklen Sümpfen, unterbrochen von den Schreien verwundeter Männer, zermalmt zwischen den Kiefern riesiger Reptilien und dem undeutlichen Klang um sich schlagender Krokodile, erzeugte eine Kakophonie der Hölle, welche so wohl auf Erden noch nicht gehört werden konnte.
Tausende Krokodile, schreibt der Naturforscher Bruce Stanley Wright, hätten ein unglaubliches Massaker unter den japanischen Soldaten angerichtet. Weil aber weder Zeitzeugenberichte der Japaner noch der Burmesen diese Schilderung stützen, ist die ganze Sache auch vielleicht mehr literarisch als zeitgeschichtlich zu sehen. Mehr ein Zeugnis der Urangst davor, einem Krokodil in die Kiefer zu geraten. Für all diejenigen, die wirklich einmal vom Krokodil geschnappt werden, hat Dennis Müller einen Tipp.
Man kennt das von Zebras, die wissen sich manchmal zu helfen, wenn sie Glück haben und nicht in die Schnauze gebissen werden. Die beißen gezielt in die Augen. Also ein großer Druck in die Augen ist wahrscheinlich das Einzige, was einen dann noch aus der Umklammerung irgendwo befreien könnte. Also wirklich mit Daumen volle Kanne zudrücken, ob man die Nerven allerdings in so einer Situation hat.
Und wer gar nicht erst in die Lage kommen will, für den hier nochmal die Zusammenfassung. Krokodilhaus im Bergzoo Halle, bislang keine Vorkommnisse. Safe, weil die Krokodile eingezäunt und satt sind. Salzwasserkrokodile in Südostasien, gar nicht safe. Sie scheinen sehr erfolgreiche Jäger zu sein. Wer in diese Region reist, bitte von Uferzonen fernhalten. Und wer ganz sicher gehen will, der geht mental schon mal die Situation durch und stellt sich vor, wie er dem Krokodil das Auge zudrückt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
US-Präsident Donald Trump und seine Beleidigung. Ja, man hat sich leider schon fast dran gewöhnt, ne? Also er hat schon Senatoren wie kleine Kinder benannt. Er hat Menschen mit Behinderung nachgeahmt. Er hat über Frauen hergezogen. Er hat afroamerikanische Footballspieler übelst beschimpft. Und jetzt hat er sich den nächsten Schnitzer geleistet. Vielleicht aber auch kalkuliert, eine Senatorin hat er Pocahontas genannt. Also wie die Häuptlingstochter im gleichnamigen Disney-Film. In welchem Zusammenhang das jetzt zu sehen ist, das kann uns unser Reporter Pascal Fischer sagen. Pascal, wie denn?
Ja, eigentlich ging es um eine Zeremonie für die Navajo-Ureinwohner, genauer gesagt um Veteranen des Zweiten Weltkriegs. Die Navajo, die waren ja da als Code-Talker eingesetzt. Die hatten ja so eine Geheimsprache, die wiederum auf ihrer eigenen Sprache basierte. Und deshalb gelten die eben wirklich als Kriegshelden und sollten geehrt werden.
Und es hat, glaube ich, auch einen Film drüber gegeben, Hollywood,
ja,
ne?
Ja, genau. Mhm. Und bei dieser Zeremonie jetzt, da hat der Trump erst die Anwesenden gelobt und dann aber doch so ein, ja, Seitenhieb nachgeschoben. Zitat: Lange bevor irgendjemand von uns hier war, waren Sie hier. Also die Anwesenden. Auch wenn wir im Kongress eine haben, von der behauptet wird, dass auch sie schon sehr lange hier ist. Sie nennen sie Pocahontas.
Und wen meint er damit?
Ja, er meint damit die demokratische Senatorin Elizabeth Warren. Die sagt, sie stamme von Ureinwohnern ab und sei darauf sehr stolz. Ihre Abstammung allerdings, die ist umstritten und darauf reitet Trump herum und hat das auch schon früher getan.
Und wie waren jetzt die Reaktionen darauf?
Ja, ein Sprecher der Ureinwohnervereinigung fand, das klingt rassistisch und auch abwertend, ist vor allem bei einer solchen Zeremonie total unpassend, und Ähnliches hat auch Elizabeth Warren selbst gesagt.
Und die Reaktion von Trump darauf wiederum, wie ist die gewesen?
Naja, die kam erstmal nur über seine Sprecherin Sarah Sanders. Die findet die Kritik total lächerlich und es sei viel beleidigender, dass Senatorin Warren über ihre Herkunft lüge, um ihre Karriere voranzubringen, sagt sie.
US-Präsident Donald Trump macht mal wieder eine unpassende, kontroverse und wohl auch beleidigende Bemerkung. Einige Infos dazu von unserem Reporter Pascal Fischer.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Und wenn er sich einmal in was verbissen hat, dann lässt er nicht mehr los. Donald Trump, auch bekannt als Präsident der USA, hat ein neues Objekt der Begierde, an dem er sich abarbeitet bzw. die Zähne ausbeißt. Es ist nicht Pocahontas, so wie wir gerade schon gehört haben, sondern aktuell geht es ihm um den Verbraucherschutz bzw. das Verbraucherschutzamt. Das ist eingerichtet worden von Barack Obama, um eben Verbraucher zu schützen, und zwar vor der Finanzindustrie. Trump findet diese Behörde unsinnig. Er sagt, sie sei ein totales Desaster. Er will die Chefin hinauskomplimentieren und die will sich gerichtlich dagegen wehren. Was Trump an dieser Behörde nicht passt, Thilo Kössler, unser Korrespondent in Washington, kann uns mehr dazu sagen. Thilo, was ist das denn für ein Streit um das Verbraucherschutzamt? Worum geht's da?
Ihr habt gerade über Pocahontas, diesen Regelverstoß von Donald Trump, gesprochen, Sonja. Und das ist genau die Strategie von Donald Trump, mit solchen Regelverstößen von den eigentlich wichtigen Dingen abzulenken. Und das ist zum Beispiel der Kampf um diese Verbraucherschutzbehörde. Es herrscht dort das nackte Chaos. Nach dem Rücktritt des Direktors am vergangenen Freitag hat der eine Interimsnachfolgerin ernannt. Und Donald Trump hat das dazu benutzt, der Verbraucherschutzbehörde in flagranti Budgetdirektor Mick Mulvaney aus dem Weißen Haus vor die Nase zu setzen. Der hat gestern seinen Dienst angetreten und sofort durchgegriffen. Er hat einen Einstellungsstopp ausgesprochen. Er hat sämtliche internen Entscheidungen für 30 Tage aufgeschoben. Er hat alle Prozesse, Entschädigungsverfahren und so weiter für 30 Tage ausgesetzt. Er hat binnen eines Tages die Behörde de facto lahmgelegt. Eine unabhängige Behörde, du hast es gesagt, die Trumps Vorgänger Barack Obama nach der Finanzkrise von 2008 ins Leben gerufen hatte, eben um Privatkunden vor betrügerischen Geschäften von Kreditinstituten zu schützen. Man muss sich vorstellen, seit 2011, seit es diese Behörde gibt, sind 12 Milliarden Dollar an geprellte Hausbesitzer und Kreditnehmer ausgezahlt worden. Und Mick Mulvaney hat gestern gesagt, das ist der neue Leiter. Die Behörde hat damit ihre Kompetenzen überschritten. Sie habe auf den Prinzipien des Kapitalismus herumgetrampelt, so wörtlich. Also die eigentliche Klientel soll bedient werden, die Banken, die Wall Street, aber nicht die Wählerklientel von Donald Trump, die kleinen Wähler und Kreditnehmer.
Wer sind denn Trumps eigentliche Gegner oder Gegenspieler in dieser Auseinandersetzung? Sind die tatsächlich so stark, dass er da jetzt irgendwie Muffe hat?
Nee, er hat keine Muffe. Das sind natürlich die Demokraten, die sehen, wie Donald Trump ein politisches Erbe nach dem anderen von Barack Obama zerstört. Wir denken ans Klimaschutzabkommen, an die Freihandelsabkommen, an das Gesundheitssystem Obamacare, an die Umweltschutzbehörde, jetzt die Verbraucherschutzbehörde. Die Liste wird immer länger. Die Demokraten, Sonja, sind nicht stark genug. Das liegt an den Mehrheitsverhältnissen. In beiden Häusern des Kongresses haben die Republikaner die Mehrheit. Aber es liegt natürlich auch daran, wie die Demokraten aufgestellt sind. Und ich habe das Gefühl, dass die Führung im Abgeordnetenhaus und im Senat nicht entschlossen genug sind. Nancy Pelosi ist 78 Jahre alt, die Mehrheitsführerin im Abgeordnetenhaus. Chuck Schumer, das Pendant im Senat, ein freundlicher älterer Herr, der gerne Statements vom Blatt abliest. Ich habe das Gefühl, die sind den Tricks, den Intrigen, den infamen Kampfmethoden von Donald Trump und seinen Mannen schlichtweg nicht gewachsen.
Wie stark bringen denn solche Streitereien, Querelen und eben die Konsequenzen daraus, also in dem Fall jetzt ums Personal, eben eigentlich die Demokratie in Gefahr? Oder ist das übertrieben, so zu denken?
Nein, ich glaube nicht, dass das übertrieben ist. Donald Trump trägt eindeutig autokratische Züge. Er würde am liebsten so durchregieren wie Putin. Das ist seine gewissermaßen charakterliche Affinität zu ihm. Er zielt immer wieder darauf ab, die Gewaltenteilung auszuhebeln. Er kritisiert zum Beispiel die unabhängigen Gerichte. Er zieht sogar via Twitter über einzelne Richter her. Er versucht, seine ultrakonservativen Mitstreiter sehr erfolgreich auf wichtige Justizposten zu heben, in Bundesgerichten, in Berufungsgerichten, zuallererst natürlich am Supreme Court. Und gleichzeitig geht er rüde, immer rüder, gegen liberale Medien vor. Darüber sollten wir vielleicht extra mal reden. Und er hält sich an keinerlei Regeln des demokratischen Rechtsstaats, wie man jetzt wieder an der Verbraucherschutzbehörde sehen konnte. Es geht, glaube ich, um den umfassenden Umbau des Staates. Es geht um eine konservative Revolution. Donald Trump ist schon viel weiter gekommen, als wir das für möglich gehalten haben. Und das schafft er, indem er immer wieder, siehe Pocahontas vom Anfang unseres Gespräches, immer wieder über Regelverstöße von den eigentlichen Initiativen, die er dann gewissermaßen unterhalb der Aufmerksamkeitsschwelle durchführt, davon ablenkt. Und das ist eine sehr gefährliche Entwicklung.
Donald Trump will die Führung im US-Verbraucherschutzministerium austauschen. Hintergründe dazu von unserem Korrespondenten Thilo Kössler aus Washington. Das war die Redaktionskonferenz für heute, für Dienstag. Wir hören uns natürlich morgen wieder, Mittwoch, alte Zeit, 18.15 Uhr, Viertel nach sechs. Pascal Fischer und ich wünschen einen schönen Abend.
Ja, ja? Schönen Abend.
Bist du einverstanden? Okay, und wir hören uns vielleicht, hoffentlich, bestimmt morgen wieder. Mein Name ist Sonja Meschkat. Bis dann. Ciao.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.